Ja, meine Frau ist heute dabei, das ist schön, die Petra, die sitzt dort hinten, genau. Und wir kommen aus Wittenbüren. Das liegt ja so am nördlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen. Und ja, wir haben da auch eine Gemeinde. Ich bin jetzt allerdings in Rente seit ein paar Monaten, habe also angeblich mehr Zeit. Ja, vom Ruhestand ist noch nicht so viel zu merken, ehrlich gesagt, aber wir glauben, das kommt irgendwann. Ja, genau. Und ja, ich bin da auch lange Pastor gewesen, 40 Jahre. Bin da jetzt verabschiedet und bin gespannt, so was Gott mit uns jetzt noch vorhat. Also wir sind auf jeden Fall bereit. Genau. Und deshalb sind wir auch hier. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, genau, es geht los. Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Psst, ruhig, nicht so laut. Was schreit der denn so? Der stört die ganze Versammlung. Können wir das noch zu Jesus schreien? Oder haben wir das verlernt? Dürfen wir das denn noch? Frömmigkeit hat doch leise zu sein, ruhig, zurückhaltend. Aber wenn man so die Bibel liest, da schreien die Leute zu Gott immer wieder. Auch in den Psalmen. Ich schreie zu dir, Herr, in meiner Not und so weiter. Und ich habe auch schon zu Gott geschrien. Ja, wenn die Not richtig groß ist, dann kann ich auch schreien. Allerdings im Gottesdienst wird mir das schwer fallen. Außer so wie gerade, wenn man jetzt im Dienst ist, ne? Aber ich denke, das hängt mit unserer deutschen Mentalität zusammen. Wir kennen das nicht so. In Verbindung mit Glauben, mit Religion, dass man da auch schreien darf. Zum Beispiel im Orient, da ist das ganz normal. Da schreien die Leute ihre Not heraus. Oder wenn sie trauern oder wenn was Schlimmes passiert ist. Ich glaube, das ist auch letztlich gesünder, wenn man Emotionen auch ungefilterter herauslassen darf. Aber gut, bei uns ist das nicht so. Aber damals war das so, der Bartimäus, der schrie zu Jesus und das war auch seine einzige Chance, überhaupt in Kontakt mit Jesus zu kommen. Denn er konnte ihn ja nicht sehen, er war blind und er saß als Bettler am Wegesrand vor Jericho. Er konnte also auch nicht einfach zu ihm gehen und gucken, ja, wo ist er denn? Kann man ihn schon sehen? Wo kann ich ihn am besten erreichen? Muss ich noch ein bisschen vordrängeln? Da waren ja viele Leute. Alle wollten Jesus sehen. Alle wollten sie ihn etwas fragen oder bitten. Jesus war zu dieser Zeit schon sehr bekannt. Und das waren manchmal Hunderte und manchmal auch sogar Tausende, die da waren und Jesus schon erwartet hatten, wenn er kam. Ja, er war wirklich zu der Zeit richtig, im ganzen Land war er bekannt. Und da konnte man so einen Bettler schon mal schnell überhören, ja, der da irgendwas rief. Und eigentlich hatte Jesus auch zu dieser Zeit ganz andere Dinge im Kopf. Er hatte seinen Jüngern kurz zuvor erklärt, dass dies das letzte Mal sei, dass sie nach Jerusalem gehen und dass es für ihn überhaupt der letzte Weg ist. Ja, er hatte ganz klar sein Ziel vor Augen. Es geht zum Kreuz. Er hat seinen Jüngern das alles ganz offen gesagt. Ich werde sterben. Ich werde verurteilt werden. Ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Und die Jünger wollten das gar nicht wahrhaben, wollten ihn auch abhalten und so weiter. Aber das war sein letzter Weg, tatsächlich. Ja, er war kurz vor Jericho und dann ging es ein Stück ja noch weiter bis nach Jerusalem. Jesus sieht das große Ziel, die Rettung der Menschheit. Und das bewegt ihn jetzt zu dieser Zeit. Das war ja auch seine Berufung. Da kam sein Leben zur Vollendung. Deshalb war er ja überhaupt von Gott auf die Erde geschickt worden, die Menschheit zu retten, zu erlösen. Aber ich find das so schön an dieser Geschichte, ich finde das so toll, dass Jesus einerseits dieses große Ganze sieht, ja, diesen riesigen großen Plan, den er erfüllen soll, aber dass er auch das Kleine sieht. Also, dass er diesen einen Bettler da bemerkt und sich um ihn kümmert. Finde ich toll bei Jesus. Er ist zugleich Weltenlenker, aber er ist auch Menschenfreund. Und die Evangelien sind voll von Geschichten, wo er sich immer wieder auch um Einzelne kümmert. Nicht nur vor Hunderten und vor Tausenden predigt, sondern er sieht dich und mich. Ja. Ja, und der Blinde, der hört, dass Jesus der Nazarener vorbeiging. Er ruft Jesus mit seinem Messias-Titel an, Sohn Davids. Und das war ein ganz klar umrissener Begriff, den jeder Jude aus dem Alten Testament kannte. Denn die Propheten hatten es ja klar verkündigt, der Messias kommt aus dem Stamm Davids. Ja, niemals soll es diesem Thron an einem König fehlen. Und jetzt hatte tatsächlich schon lange kein König mehr aus Davids Linie auf dem jüdischen Thron gesessen. Der Herodes, der jetzt dort saß, das war kein Jude, der kam aus einem Nachbarstamm. Und die Erwartung war aber lebendig. Der Messias wird irgendwann kommen, Gott wird ihn schicken. Und diese Erwartung war auch bei Bartimäus lebendig, weil er spricht es aus. Er sagt nicht nur Jesus, sondern er sagt Sohn Davids. Ja, das heißt, er glaubt, dass dieser wirklich der ersehnte Messias ist, den Gott geschickt hat. Was bedeutet eigentlich Bartimäus? Setzt sich aus zwei Worten zusammen. Bar heißt Sohn und Timäus, ja, also Sohn des Timäus. Und sein Vater Timäus, der heißt übersetzt der Geehrte, der Wertvolle. Also sein Vater hatte in der Gesellschaft einen besonderen Platz. Das war nicht irgendjemand, sondern das war jemand, der sich verdient gemacht hatte. Aber leider konnte man das von Bartimäus nicht sagen. Der wurde nicht geehrt. Er war von Geburt an sehr wahrscheinlich blind, also blind geboren. Er konnte niemals einer geregelten Arbeit nachgehen. Er war zeitlebens aufs Betteln angewiesen, dass andere Leute ihm irgendwie Almosen gaben, dass er so einigermaßen über die Runden kam. Bettler standen und stehen auch heute noch auf der untersten sozialen Stufe. Niemand möchte mit einem Bettler befreundet sein, oder? Nee, da gibt es doch angenehmere Menschen, ne? Bettler waren verachtet und sie wurden weggestoßen. Und die Leute damals auf der Straße vor Jericho, sie empfinden genauso, als Bartimäus zu Jesus schreit, sie bedrohen ihn. Sei still, halt den Mund, sonst kriegst du Schläge. Du störst uns hier in unserer heiligen Andacht. Ne? Wir wollen jetzt was von Jesus hören, nicht von dir. Ja, halt den Mund. Aber der Blinde lässt sich nicht einschüchtern. Er setzt alles auf eine Karte. Er schreit noch lauter, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und das finde ich so toll. Er setzt alles auf eine Karte. Ja, er hat nur diese paar Minuten, als Jesus vorbeigeht. Und da setzt er alles auf eine Karte. Finde ich so super bei diesem Mann. Er nutzt die Chance seines Lebens. Er will unbedingt in Kontakt mit Jesus kommen. Und ich finde dieses Bild so toll. Das ist aus der Kinderbibel, Käsekurt, vielleicht kennen das einige. Als ich das damals unseren Kindern vorgelesen habe, ich bin selber dadurch berührt worden, weil man sieht das diesem Mann an, ja, der knallrot im Gesicht, weil der gibt alles, der schreit so laut er kann. Ja, es ist ihm egal, ob die Leute ihn einschüchtern wollen und sagen, halt den Mund und so. Der muss unbedingt zu Jesus kommen. Der will unbedingt, dass Jesus ihn hört und aufmerksam wird auf ihn. Und dann, was passiert? Jesus bleibt stehen. Er sagt, ruft ihn. Von Petrus hat er sich nicht stoppen lassen. Er hat auch gesagt, nein, das widerfahre dir nicht. Nein, du sollst nicht sterben. Geh nicht dahin und so weiter. Und Jesus geht unbeirrt weiter. Aber von Bartimäus lässt er sich stoppen. Von jemandem, der Hilfe braucht, der zu ihm ruft, der schreit. Er ist wirklich der gute Hirte, der die 99 Schafe auch mal stehen lässt, um das eine Verirrte zu suchen. Interessant ist auch, dass dieses Heilungswunder das letzte ist, was uns berichtet wird vor vor der Passion. Nach Bartimäus gibt es keine Heilung mehr, sondern da gibt es nur noch die Abschiedsreden Jesu, die Endzeitreden und so weiter und dann eben die Passion selber. Mit welchem Problem bist du heute zum Gottesdienst gekommen? Ich weiß es nicht. Ich bin auch dankbar, ehrlich gesagt, darüber, dass ich es nicht weiß, denn so kann ich ganz offen zu euch reden. Was quält dich? Was schmerzt dich? Was beschäftigt dich? Du kommst damit nicht zurande. Du merkst, du drehst dich im Kreis. Du möchtest so gerne was tun, du möchtest so gerne helfen, aber du weißt nicht was, du weißt nicht, welchen Rat du geben sollst. Du möchtest auch nichts falsch machen. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Ganz bestimmt kein Zufall. Denn Jesus ist hier. Er hat dich ja schon erwartet. Er sieht dich. Er hört dich. Ja? Er hört auch deinen inneren Schrei, Gott sei Dank. Ja? Weil wir sind ja Deutsche, wir werden ja hier nicht rumschreien. Erwarte ich jetzt auch nicht von euch. Aber er hört dich, ja, ganz bestimmt. Er hört deine Gedanken. Er hört deinen Schmerz, er sieht deinen Schmerz. Das ist gut so. Jesus sagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Ja, die sowieso keine Hilfe wollen und die sagen, bei mir läuft immer alles super, ich brauche Jesus nicht. Für die ist er nicht gekommen. Da drängt er sich auch nicht auf. Aber für die, die Hilfe brauchen, die krank sind, die Schmerzen haben, die ungelöste Probleme haben, für die ist er gekommen. Wie schön. Und jetzt, wo die Leute merken, dass Jesus mit dem Blinden sprechen will, da werden sie plötzlich ganz fromm. Ja, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Ja, ganz schön scheinheilig, diese Leute. Aber Bartimäus lässt sich das nicht zweimal sagen. Er wirft sein Gewand ab, springt auf und läuft zu Jesus. Ausleger deuten dieses Abwerfen des Mantels als äußeres Zeichen einer inneren Entscheidung. Und es passt total zu diesem alles auf eine Karte setzen. Ja, er wirft diesen alten Mantel, der ihn bisher geschützt hat, wenn er da auf der Erde saß, ja, der ihn warm gehalten hat, den schmeißt er weg. Er sagt, den brauche ich nicht mehr. Ich gehe jetzt zu Jesus. Ich will mit Jesus ein neues Leben anfangen. Ja, das ist das Zeichen. Und ich finde das so gut, wenn Leute das tun. Mein Schwager, der hat seine ganze Plattensammlung weggeschmissen, als er sich bekehrt hat, weil er hat gemerkt, das bindet mich noch so ans alte Leben. Ja, das heißt nicht, dass jeder das tun muss, aber für ihn war das nötig. Er hat das auch nie bereut. Eine andere Frau aus unserer Gemeinde, die hat ihre ganzen esoterischen Bücher verbrannt, ja, weil sie sagte, das ist vorbei, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt Jesus haben, ich will die Bibel lesen, ich will dieses neue Leben haben. Und das Alte will ich nicht mehr. Und versteht ihr, manchmal ist das nötig, ne? Nicht? Andere würden vielleicht sagen, ja, die schönen Bücher, ne? Man könnte auch wenigstens noch so ein, zwei aufbewahren oder so. Aber manchmal braucht man das, dass man auch so radikal ist, dass man Dinge loslässt. Sagt, das ist vorbei, jetzt gehe ich mit Jesus. Neues Leben. Ja. Er schmeißt seinen alten Mantel weg. Er läuft zu Jesus. Und dann fragt Jesus ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Jesus, wie kannst du bloß so fragen? Das ist doch offensichtlich. Ja, der Mann will Geld oder geheilt werden, dass er sehen kann. Ja, das weiß doch jeder, oder? Wieso fragst du überhaupt? Aber interessant, Jesus fragt ganz oft, wenn Leute zu ihm kommen, ja, was soll ich denn tun? Was willst du? Warum fragt er denn? Jesus wusste doch, was Bartimäus brauchte. Natürlich wusste er das. Er weiß doch, was wir brauchen heute. Trotzdem fragt er uns auch, ja, was willst du denn? Ja, gesegnet werden. Ja, gut, mache ich. Wie soll ich dich denn segnen? Weiß ich auch nicht. Du weißt das schon. Ja, Gott weiß es, aber er möchte es gerne hören. Warum? Weil Gott uns gerne herausfordern möchte, das auszusprechen, zu konkretisieren, was wir wirklich glauben. Ja, segne mich. Wie oft bin ich schon gebeten worden? Ja, bete doch mal für mich. Ja, was soll ich denn beten? Ja, dass Gott mich segnet. Und geht es noch ein bisschen konkreter? Nee, das reicht schon. Ja, warum? Weil, ja, wir wollen nicht enttäuscht werden, klar. Ne? Wenn man ganz genau sagt, ich möchte gerne, was weiß ich, dass meine Kopfschmerzen aufhören oder ich möchte gerne, dass ich im nächsten Monat wieder eine Arbeitsstelle bekomme, ist das schon sehr konkret. Und es könnte ja sein, dass Gott mein Gebet nicht erhört. Ja, dann bin ich enttäuscht. Ne? Wie schlimm. Aber eigentlich ist das gar nicht schlimm, weil wir glauben doch an Gott. Sonst wären wir ja gar nicht hier. Wir glauben doch, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der Sohn Davids, dass er alles kann. Warum soll er dann mein Problem nicht lösen können? Ja, konkret werden. Das ist der eine Grund, warum Jesus ihn fragt. Und der zweite Grund liegt darin, und den finde ich eigentlich noch schöner, dass Jesus diesem geschundenen Bettler, der so wenig Selbstvertrauen hatte, dass er ihm seine Würde zurückgeben will. Ja, er fragt ihn, du, was brauchst du? Was möchtest du? Was soll ich dir geben? Das hat schon so lange keiner mehr gefragt. Ja, die haben immer mal eine Münze zugeworfen, die Leute. Aber es hat doch keiner mit ihm geredet. Oder gefragt, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Oder brauchst du vielleicht auch noch mal was anderes als ein bisschen Geld? Das ist Würde. Und Jesus sieht diesen Menschen und er liebt ihn. Und er sieht viel mehr als nur diesen armen, behinderten Menschen. Er sieht seine Seele, seine Persönlichkeit, seine Enttäuschung und Hoffnung. Jeder Mensch ist für Jesus eine kostbare Seele. Ich bin ehrlich gesagt überzeugt, dass wenn Jesus uns ansieht, wenn Gott uns ansieht, er sieht nicht, ob wir ein Mann oder eine Frau sind, ob wir weiß oder schwarz sind, arm oder reich, sondern er sieht das, was wir vor Gott sind, was wir vor ihm sind, was wir wahrhaftig sind. Ja? Das, was uns oft verborgen bleibt, weil wir sehen ja nur bis zum Pullover. Ne? Viel weiter können wir nicht gucken. Aber Gott sieht das. Das finde ich so schön. Er sieht diese kostbare Seele. Ja, was antwortet Bartimäus? Rabuni, dass ich sehend werde. Was ist das für eine Ansprache? Rabbi bedeutet ja Meister. Aber Rabuni ist noch eine Steigerung. Also das bedeutet eine besondere, dass man diesem Meister eine besondere Ehre erweist, ihn besonders herausstellt und ehrt. Ich muss sagen, als ich über diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich geradezu gespürt, so manchmal ist das ja so, als wenn plötzlich so eine Situation so eingefroren ist. Die ganzen Leute, die da rumsprangen um Jesus. Und da wurde mir klar, diese Verbindung, die hier plötzlich entstand zwischen Jesus und Bartimäus, das war wahrscheinlich die engste zwischen zwei Menschen, die in dieser Situation überhaupt existierte. Ja, das ist ein Geheimnis. Ne? Die kannten sich ja beide vorher gar nicht. Der Bartimäus hatte nur was irgendwo gehört. Sehen konnte er eh nicht, aber er hatte irgendwas gehört von Jesus, dass er schon Wunder getan hatte und so weiter. Aber in diesem Moment, als er sagte Rabuni, da entstand diese Verbindung. Und Jesus, wie reagiert er? Er reagiert ganz typisch, wie Jesus eigentlich immer reagiert. Er macht keine Show, er macht keine großen Worte. Er ist ganz nüchtern und klar, er sagt, geh hin. Dein Glaube hat dich geheilt. Noch einmal gibt er dem Blinden die Ehre. Dein Glaube hat es bewerkstelligt. Hat auch Jesus oft gesagt, ne? Kennen wir oft aus den Evangelien. Dein Glaube hat dich geheilt. Ja, aber Jesus, du hast doch das Wunder getan. Das wissen wir doch alle. Ja, Jesus hat das Wunder getan. Aber er möchte immer wieder den Glauben der einzelnen Menschen so herausstellen und auch dadurch wieder auch eine Würde geben. Ja? Es ist ja ganz egal, ob wir gebildet sind oder weniger gebildet, ob wir reich oder arm sind. Jeder Mensch kann glauben. Das ist eine Eigenschaft, die uns niemand nehmen kann. Jeder Mensch kann vertrauen. Und daran liegt so eine unwahrscheinliche Kraft. Das möchte Jesus hier auch ausdrücken. Der Glaube des Bartimäus war wahrscheinlich hier größer als all der anderen Leute. Dein Glaube hat dich geheilt. Wow. Wer hätte das gedacht von all den Typen, die Minuten vorher noch Bartimäus mundtot machen wollten? Die vielen Schaulustigen, die wollten eigentlich nur eine Show, die wollten Unterhaltung, die wollten irgendeine Sensation erleben. Ja, hier ist die Sensation. Ein Blinder bekommt das Augenlicht. Das ist der Glaubensheld des Tages. Jemand, der von Geburt an blind war. Wisst ihr, es gibt oder es gab damals im Judentum die Überzeugung, dass der Messias sich dadurch ausweisen würde, dass nur er diese vier Wunder tun kann. Nämlich die Austreibung eines stummen Geistes, die Heilung eines Leprakranken, Totenauferweckung und Blinde, die von Geburt an blind waren, zu heilen. Und das, was Jesus hier getan hat, war also auch ja, eine Bezeugung, er ist wirklich der Messias. Ja, so hat also Bartimäus das doppelt bezeugt, durch seinen Ruf, Sohn Davids, und mit seiner Heilung bezeugt er, Jesus ist wirklich der ersehnte Sohn Gottes. Ja, und es geschieht so. Bartimäus wird sofort sehend, und es heißt ja ausdrücklich, sofort folgte er Jesus nach. Seinen Mantel hat er ja sowieso schon liegen lassen. Und er geht mit Jesus. Das ist wie selbstverständlich, ja? Ja, jetzt gehöre ich zu ihm. Jetzt gehe ich seinen Weg. Und die Tatsache, dass dieser Geheilte im Gegensatz zu den vielen anonymen Menschen, die ja auch, von denen wir auch lesen in der Bibel, die geheilt werden, dass er einen Namen in der Schrift hat, deutet ja darauf hin, dass er später zur ersten Gemeinde gehörte. Er war bekannt. Er war nicht nur jemand, der irgendwie punktuell geheilt wurde und dann nie mehr gesehen. Ja, das kennen wir ja auch manchmal aus der Gemeinde. Da kommen Leute und erleben was und super. Und nach zwei Sonntagen sind sie schon nicht mehr da. Ne? Da ist man immer schon enttäuscht und denkt, ja, wieso? Ne? Warum folgt er jetzt nicht Jesus nach? Aber das war damals eben auch so. Und Bartimäus, für den war ganz klar, jetzt fängt es an. Jetzt fängt es erst an, ne? Das Leben mit Jesus, das Leben als Christ. Wie schön. Er wird ein junger Jesu. Diese Geschichte ist so radikal. Die ist, ich finde, auch so erfrischend bis heute. Und wir dürfen uns fragen, folge ich eigentlich Jesus nach? Ja, natürlich, geh doch zur Gemeinde. Ja, aber folgst du wirklich Jesus nach? Folge ich wirklich Jesus nach? Habe ich diesen Glauben, der alles auf eine Karte setzt? Oder ist Jesus mehr so einer von vielen Möglichkeiten, so wo ich Hilfe bekomme und wo ich ja meinen leeren Akku wieder aufladen kann am Sonntag? Wer ist Jesus für mich? Ist eine sehr persönliche Frage, die ich uns stellen möchte. Glaube ich tatsächlich, dass er der Sohn Davids ist? Der Retter, der einzige Retter, der alles kann, der auch meine Probleme in den Griff bekommt, der für mich stehen bleibt, weil ich ihm nicht egal bin. Ja, Jesus kann es und er tut es. Er tut auch heute Wunder. Er stellt die Würde von geschundenen Menschen wieder her. Er gibt Antwort auf unsere brennenden Fragen. Und ich möchte dir jetzt zurufen, lass dich nicht von anderen Menschen abhalten, so wie Bartimäus sich nicht abhalten ließ. Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Amen.